Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstführung. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Anja Mahlstedt, Trainerin und Coach und immer wieder mit Menschen dadurch in Kontakt, die wirklich etwas in ihrem Leben verändert haben. Die zu den Säulen des Lebens, die es braucht, um in Balance zu sein und vielleicht sogar glücklich zu sein, die tatsächlich es geschafft haben, diese einzelnen Säulen ins Gleichgewicht zu bringen oder etwas in einer Säule besonders erlebt, erfahren oder erdacht zu haben. Und mit diesen Menschen führe ich Gespräche und möchte dich gerne daran Anteil haben lassen. Freu dich mit mir auf meinen nächsten Gast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe Die Säulen des Lebens. Und ich habe heute im Gespräch Erika Hampf und die ist Therapeutin, Coach und hat so spannende Dinge zu erzählen wie, was macht man, wenn Verhalten aus dem Rahmen fällt und was der Körper dazu Sinnvolles tun kann und leisten kann, wie ich ihn einsetzen kann. Erika, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung, dass ich da sein kann.
Erika, wir haben uns ja kennengelernt in diesem Jahr, da durfte ich an zwei deiner Fortbildungen teilnehmen, nämlich mit dem klingenden Titel Wenn Verhalten aus dem Rahmen fällt. Das hat mich als Coach natürlich sehr interessiert, weil das ja häufig auch mit so Themen zu tun hat. Was tue ich, wenn jemand vor dem Burnout steht und ich das merke, auch aus Führungssicht, wie kann man Führungskräfte dazu machen, dass sie das ein bisschen mehr erkennen, auch zu gucken, welche Verantwortung haben sie da eigentlich. Und der zweite Part, das ist nämlich das Thema Embodiment, finde ich, ist etwas, was jetzt immer mehr glücklicherweise in den Fokus rückt, weil wir da viel zu wenig uns mit auseinandergesetzt haben in den letzten Jahren und also Jahrzehnten, glaube ich, auch im Rahmen von Führung. Wie kann ich den Körper nutzen, also Dinge zu erfüllen und dann auch mich zu steuern und auch einzustellen auf Situationen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen.
Ja, gerne.
Erzähl doch mal, Erika, wie bist du dazu gekommen? Denn du kommst ja aus dem Bühnenbereich ursprünglich.
Genau, ich habe eigentlich, also mein Ursprung ja, ist der Tanz. Ich wollte eigentlich Tänzerin werden. Das habe ich auch wirklich intensiv versucht bis dahin, dass ich nach New York gegangen bin, am Broadway war und in meiner naiven kindlichen Welt, ich dachte so, es ist nur ein Katzensprung, da auf der Bühne entdeckt zu werden und dann so eine Karriere zu erleben, wie man sie aus den Hollywood-Filmen damals kannte. Das hat natürlich nicht ganz so funktioniert, wie ich dachte. Ich bin aus damaliger Sicht kläglich gescheitert. Also ich habe es natürlich nicht geschafft, bei einem Vortanzen entdeckt zu werden und in erster Reihe zu sein. Aus heutiger Sicht war das aber genau das, was richtig war und was mir passieren sollte. Das war nämlich gar nicht mein Traum und das wäre, hätte auch so alles gar nicht gut geklappt. Nichtsdestotrotz hat mich dann der Faden aber doch, der Tanz wie so ein roter Faden weiter begleitet. Zuerst in meiner damals immer noch kindlichen Sicht habe ich gedacht, naja, wenn es der Tanz nicht ist, mache ich halt was anderes. Und dann bin ich in die Psychologie gegangen, habe mich dann versucht, weg vom Körper mit dem Verstand, mit der Wissenschaft zu beschäftigen, weil ich dachte, naja, das eine hat nicht funktioniert, also muss ich das Gegenteil machen. Auch ein ganz spannendes Ergebnis. Heute kombiniere ich beides. Es hat mich nie losgelassen, das Bewegen, so sehr ich es versucht habe, wegzudrängen und vieles kognitiv zu erklären, umso schlechter ging es mir, bis ich dann irgendwann doch mich daran erinnert habe, wie gut, wie wichtig Bewegung ist oder auf seine Körpersignale achten. Ja, und dann kam eins zum anderen, wie so oft das ist. Ganz zufällig habe ich das Thema wieder entdeckt, habe es den Faden wieder aufgenommen und dann gemerkt, es war, ja, ohne jetzt sehr esoterisch zu klingen, es war fast wie ein Erweckungserlebnis, das zu kombinieren. Und seitdem werde ich nicht müde, genau das zu machen, den Körper und den Geist zu kombinieren. Denn beide zusammen sind der beste Ratgeber, den man eigentlich haben kann. Der eine kann ohne den anderen nicht.
Und ich würde heute gerne mit dir mal auf so das Thema kommen, wenn ich als Führungskraft arbeite oder aber auch ich selber jetzt in meinem beruflichen Kontext, was kann ich tun, welche Körpersignale sind denn da wichtig und wie nutze ich die? Und du hast ja auch noch so einen zweiten Part, weil du hast ja auch einen therapeutischen Background, also so dieses Thema, wenn Verhalten aus dem Rahmen fällt, also woran erkenne ich denn das eigentlich? Ich der vielleicht andere Menschen führt oder eine Verantwortung für sie hat oder ich auch bei mir selbst. Ich würde gerne mal bei dem letzten Punkt anfangen. Was erkennst du denn so jetzt aktuell, wenn du therapeutisch arbeitest? Man hört natürlich immer wieder, und das kenne ich auch aus meiner Arbeit, dieses Thema Burnout nimmt immer mehr zu. Wie ist da dein Erleben und was genau ist das, wenn du sowas hast, also Klienten hast, wie diagnostizierst du das? Denn das ist ja schon diagnostizierbar. Ja. Kannst du da mal zu was sagen?
Ja, man kann natürlich ganz vieles direkt sehen und da braucht man gar nicht viel studiert haben. Wir haben alle so ein Gefühl dafür, dass jemand anders ist oder merkwürdig oder irritierend. In dem Moment, wo wir uns irritiert fühlen und hellhörig werden, lohnt es sich hinzugucken. Wir können aber natürlich genauso auch die Symptome durchgehen wie in einem klassischen Lehrbuch. Man sieht es an der Körperhaltung. Menschen, die entweder im Burnout sind oder kurz davor, die sind gebückt, angespannt, die haben eine starre Mimik, ein müdes Gesicht, was Maskenhaftes, sind entweder sehr fahrig oder sehr langsam. Also man kann das tatsächlich mit ganz, ganz vielen Symptomen regelrecht abhaken, wie mit einer Checkliste. Aber unterm Strich steht eigentlich immer, man spürt es intuitiv. Man merkt im Kontakt mit diesen Menschen, irgendwas stimmt hier nicht. Der oder die ist anders, der oder die ist merkwürdig. Also und dieses Irritationsgefühl, das kann man eigentlich schon als ganz gute Grundlage nehmen. Und wenn man dann Zeit und Lust hat, im Idealfall als Führungskraft die Zeit und den Raum hat, sollte man auf dieser Grundlage relativ bald ins Gespräch gehen. Was fatal wäre, und das meinen viele, ich habe auch lange in Führungskräftetrainings gearbeitet, viele meinen, erst wenn ich genug Hinweise dafür habe, gehe ich ins Gespräch. Also ich muss erst ganz, ganz, ganz viel Indizien sammeln und wenn die dann alle passen, dann erst darf ich das Thema ansprechen. Ja, nachvollziehbar, dass man natürlich erstmal eine Sicherheit haben möchte, um nicht in ein Fettnäpfchen zu treten. Aber oft kann das dann auch schwer sein und spät und womöglich der Zug schon abgefahren. Das heißt, man merkt eine Irritation, im Idealfall geht man zu seinem Mitarbeiter und sagt es genau so. Ich wundere mich, ich bin irritiert, ich staune, ich verstehe es nicht, bitte hilf mir auf die Sprünge, helfen Sie mir auf die Sprünge, ich würde es gerne verstehen, ist da was dran an meiner Irritation?
Ja, das hat mir ja auch damals, als wir uns kennengelernt haben, so gut gefallen, dass du sagtest, das war so eine der Kernthesen, die ich so mitgenommen habe von dir. Man kann eigentlich mit so einem Gespräch nichts falsch machen. Also davon bin ich auch überzeugt. Besser, ich gehe ins Gespräch, als auf die Laufen. Und auch selber den Mut zu haben, es anzusprechen, selbst wenn ich nur Hypothesen habe. Aber eine gute Beobachtung, das reicht schon. Ich muss ja nicht mal sagen, ich muss ja nicht mal dieses Burnout-Wort in den Mund nehmen. Aber ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was hat sich da verändert und meine Wahrnehmung kundzutun. Das ist erstmal so der erste Schritt, ja.
Ich habe auch immer wieder erfahren, dass Führungskräfte Angst haben, dass sie unter Umständen in diesem Gespräch feststellen, oh, da war ja gar nichts dran. Ich habe da Sorgen gehabt und mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin hat die komplett entkräftet. Oh je, was dann? Und dann werde ich nicht müde zu sagen, ja, umso besser. Dann habt ihr nicht nur keinen Grund zur Sorge, sondern man hat dann auch Anerkennung ausgesprochen, Wertschätzung im Sinne von, ich habe dich gesehen. Okay, ich habe daneben gelegen, aber ich habe dich gesehen und ich werde auch weiterhin schauen. Also mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung kann man als Führungskraft gar nicht ausdrücken, als durch dieses offene Auge, dieses offene Gespräch. Insofern, schlimmstenfalls passiert gar nichts. Also bekräftigt sich der Verdacht nicht. Und dann hat man noch den positiven Effekt und hat gesehen, ich bin im Kontakt, ich sehe dich. Und das ist sehr viel wert.
Ja, absolut. Also kann ich nur unterstreichen. Führung ist Kommunikation. Ja, und wenn du als Führungskraft jetzt so ein Gespräch führst, du hast also den Mut, du hast gut hingeguckt und dann sagt dein Mitarbeiter, ja, das stimmt, ich mag das selbst, ne? Oder weiß auch nicht so genau, ich fühle mich so erschöpft, dann ist das ja erstmal im Raum und dann ist ja die Frage, was mache ich damit? Und ich erlebe oft, dass Führungskräfte sagen, naja, ich bin ja kein Therapeut, also jetzt bin ich nicht völlig überfordert. Und gut, große Konzerne, Unternehmen haben häufig natürlich, also durch Unterstützung im Personalbereich, auch sehr fein abgestimmten Plan, was mache ich dann? Kann ich mich erstmal an die Personalabteilung wenden, aber das ist ja nicht immer so. Ja, es ist ja nicht in allen Unternehmen so. Und wenn ich das jetzt nicht als Backup habe, was ist denn deine Empfehlung für nicht therapeutisch ausgebildete Menschen? Was kann ich denn tun mit meinem Gegenüber, der sich mir offenbart?
am besten das sofort thematisieren, zu sagen, ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht, was richtig und falsch wäre. Weil der Mitarbeiter, der von sich eine Krise von sich aus eingesteht, der will ja auch gar nicht sofort einen strategischen Plan mit 3 Punkten, die abgehakt und durchgegangen werden müssen und dann ist Aussicht auf Heilung da. Das ist ja selten so. Also kommt vielleicht mal vor, aber sollte die Ausnahme sein. Der Mitarbeiter möchte erstmal gesehen werden in seinem Leid, in seiner Problematik, in seinem Zustand. Und es ist völlig okay zu sagen, weil ich bin nur in Anführungsstrichen Führungskraft und kein Therapeut. Ich habe jetzt auch kein Patentrezept. Was machen wir denn jetzt? Und dann wirklich gemeinsam schauen. Wollen wir mal da telefonieren? Soll ich jemanden fragen? Haben Sie schon mal mit dem Hausarzt gesprochen? Und so weiter und so fort. Und sich dann wirklich so langsam vorantasten. Wie gesagt, keine Sorge, da irgendwas falsch zu machen. Niemand macht einen Burnout, eine depressive Episode oder eine Panikstörung damit schlimmer oder stärker oder bringt einen Menschen zum Kollabieren, wenn er eingesteht, oh, jetzt weiß ich aber auch nicht so genau. Von diesem Anspruch müssten sich Führungskräfte einfach verabschieden, für alles eine Lösung parat zu haben. Denn das ist ja auch im normalen Führungsalltag nicht deren Rolle. Es geht nicht darum, auf alles eine Lösung zu haben, zu wissen, im Idealfall, also verstehe ich Führung, weiß man als Führungskraft, wo man im Zweifel nachfragt und wen man delegieren kann, wen man einbindet. Und so sollte das auch bei diesem Thema genauso sein. Mhm. Wenn aber, und das ist eigentlich viel öfters der Fall, schon eine persönliche Erfahrung da ist, kann man die gerne auch äußern. Denn ich habe das immer wieder erlebt, dass Menschen sagen, naja, so fachlich kenne ich mich nicht aus, aber die Mutter meiner Freundin hatte schon mal Depressionen oder mein Nachbar oder mein Onkel und so weiter. Wenn man dieses Vertrauensverhältnis hat, kommt sehr oft zutage, dass die meisten irgendwo schon Erfahrung gemacht haben. Mhm. Laienhaft Erfahrung, aber die sind Gold wert.
Mhm. Ja, nun ist es ja so, dass wenn man mal so aktuelle Studien anschaut, Krankenkassenberichte sagen, also Depression und Burnout ist der neue Rücken. Ne? Also so, das ist ja, sind ja ganz hohe Fallzahlen, die dort ja ansteigend wirklich sind. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue, auch bei meinen Kunden umschaue, es nimmt wirklich massiv zu. Und das treibt natürlich dann auch so die Frage um, das erlebe ich häufig in meinen Führungstrainings, dass Führungskräfte fragen, wie erkenne ich das denn frühzeitig? Also was kann ich denn frühzeitig tun? Wenn er dann sitzt und dort vor mir sitzt und sagt, ich kann nicht mehr, ja, und wir kommen dann auf das Thema Arztbesuch, dann fällt er mir schon wirklich lange aus. Ja. Ist es meine Verantwortung, das gut zu begleiten. Aber ich möchte ja eigentlich früher daran und empfinden das so häufig auch als ihre Verantwortung. Was ist denn so da deine Idee dazu?
Ja. Bitte auf jeden Fall als allererstes sich verabschieden von irgendwelchen Checklisten, die man permanent im Hinterkopf haben sollte. Oh, wenn mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin dieses Symptom zeigt, muss ich sofort fragen nach. Das ist fast unmöglich. Was aber schon reicht und was gut ist, einfach im Gespräch bleiben und immer wieder das Gespräch führen, gerade auch in guten Zeiten, dass man weiß, wie sieht Frau Müller, Herr Meier im Normalfall aus. Da sollte man einfach regelmäßige Kontakte haben, damit man halt sehr, sehr zuverlässig merkt, wenn Frau Müller, Herr Meier plötzlich sich verändern, sei es, dass sie plötzlich ungepflegt gekleidet sind oder nur Ringe unter den Augen. Das kann ja alles Mögliche heißen. Gerötete Augen können sein, da hat jemand einen allergischen Schub gehabt oder hat die Nacht durchgeweint oder einfach nur eine Party, man weiß es ja nicht. Allein die Tatsache, dass man erkennt, wenn jemand sich etwas verändert hat und es dann so zeitnah wie möglich anspricht, ist schon eine gute Garantie dafür, dass es nicht so wahnsinnig tief einreißt, also nicht eskalieren muss. Das ist also im Endeffekt reicht es, wenn man als Führungskraft die gute alte Beziehungsarbeit pflegt, im Kontakt ist und Kommunikation regelmäßig führt und dann immer wieder signalisiert, ich sehe Sie und ich freue mich, dass es Ihnen gut geht und wenn ich merke, es geht Ihnen nicht gut, bin ich die Erste, die Sie anspricht und würde mich freuen, wenn Sie es umgekehrt genauso machen.
Ja, das ist auch auf Höhe, ne? Ja, also es geht in beide Richtungen, das finde ich das sehr charmante daran, ne? Also wirklich im Dialog zu sein und nicht zu sagen, ich bin derjenige, der das dann beurteilt. Das ist ja auch nochmal eine andere Qualität des Gesprächs.
Ja. Das ist auch mir ganz wichtig, dass sich Führungskräfte da nicht zu viel Verantwortung aufladen. Man kann so, wie man ganz im allgemeinen Alltag es nicht jedem recht machen kann, kann man nicht jeden permanent im Blick oder auf dem Schirm haben. Das heißt, wirklich auch dazu einladen, wenn was ist, melden Sie sich bitte auch. Kommen Sie, wenn irgendwas nicht stimmt, ich bin da. Und wenn ich jetzt gerade keinen Moment frei habe, spätestens morgen oder ich rufe zurück und so weiter. Also auch immer wieder einladen und die Menschen auch dazu erziehen, selbstfürsorglich mit sich umzugehen. Denn Selbstfürsorge ist auch Verantwortung des Mitarbeiters selbst. Mhm. Er kann dieses Thema nicht komplett auf die Führungskraft abwälzen.
Ja, sehr, sehr nachvollziehbar. Wenn du jetzt mal auf den Mitarbeiter guckst, also oder jetzt können wir sagen, wir alle auf uns gucken, wir haben ja alle, kennen alle Phasen, in denen wir sehr belastet sind, uns vielleicht auch überlastet fühlen, jetzt durch Corona sehr viel Veränderung, also das kennst du ja auch, dieses Thema digitale Lernkurve, nicht jeder tut sich damit leicht und dieses veränderte Umfeld führt ja dazu, dass sich viele wirklich sehr belastet fühlen. Du hast ja so diesen Überbegriff oder Urbegriff, wenn Verhalten aus dem Rahmen fällt. Woran erkenne ich denn bei mir, das ist nicht nur so ein normaler Erschöpfungszustand, wie wir ihn alle kennen, das ist schon mehr. Da sollte ich mal aufpassen. Da sollten mal meine Alarmsignale angehen.
Uff, das natürlich jetzt, das ist nicht ohne. Also diese Frage ist ganz schön schwer, weil wir sind Meister da drin, in uns selbst was vormachen. Mhm. Also ich weiß nicht, auch du wirst das kennen, ne? Zähne zusammenbeißen, wenn was ist, ich habe gleich einen Termin. Eigentlich habe ich gerade seit einer Stunde furchtbare Kopfschmerzen, aber ich beiß natürlich die Zähne zusammen, um den Termin hinter mich zu bringen. Und manche von uns sind darin so perfekt, dass es tatsächlich dazu kommen kann, dass man es gar nicht merkt. Ich habe in meinem therapeutischen Alltag unzählige Fälle von Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Das ist von heute auf morgen vom Himmel gefallen. Und das glauben diese Menschen und ich kann das auch nachvollziehen, weil wir einfach in manchen Punkten so extrem gut darin sind, Beschwerden und Symptome auszublenden, dass wir es wirklich manchmal erst mitkriegen, wenn es kurz vor Schluss ist. Also wer da merkt, dass er da vielleicht Gefahr läuft oder das verhindern möchte, dann geht alles, was in Richtung Achtsamkeit und bewusstem bewusstem Wahrnehmen oder ja genauem Hinschauen einhergeht, würde ich dringend empfehlen. Alles, was uns immer wieder Zeit und Gelegenheit gibt, in Kontakt zu gehen mit uns selbst, mit unserer Seele, mit unserem Körper, ist hilfreich. Aber das ist tatsächlich ein großer Schritt. Wenn man mittendrin ist im Hamsterrad, fällt es sehr, sehr schwer. Deswegen, wer da mal einen lichten Moment oder Zeit hat und sagt, ich möchte so nicht enden oder ich kenne das von mir, ich laufe Gefahr, dann wirklich alles in Anspruch nehmen, was hilft, aus dem Hamsterrad rauszutreten und achtsam und immer wieder auf sich achten. Und ja, da kann man anfangen von so ganz banalen Dingen wie Tagebuch führen. Und wenn es nur stichpunktartig im PC oder auf dem Handy ist, kurz mal sagen, so wie war mein Tag, was habe ich gemacht, wie geht es mir damit? Oder halt wirklich auch intensiver von Meditation über Gespräche, Bewegung, musizieren, kreativ sein, all das ist extrem zu empfehlen.
Also im Hier und Jetzt sein, das ist ja dieses Achtsamsein. Genau. Also ich habe einen sehr engen Kollegen, der auch Therapeut ist, der sagt, er hat an seinem Computer einen Sticker, da steht Ali drauf, weil das immer nicht für alle gleich erkennbar ist. Und als ich dann besucht habe, sage ich, was heißt denn Ali? Sagt er ganz einfach, atmen, lächeln, innehalten. Und ich sage, na gut, das ist natürlich leicht zu sagen, wie schaffst du es denn im Alltag? Und dann sagt er, er hat sich tatsächlich zu Anfang wirklich als Trainingsprogramm aufgesetzt, dass er sich erinnert und er sagt, zweimal am Tag bewusst bei sich zu sein und mal innezuhalten, zu spüren, wie geht's mir denn eigentlich? Das ist schon viel, aber das ist gut. Und das, das so in dieses wirkliche, bewusste Muster mit reinzubringen, das ist sein Ziel. Also Ali, atmen, lächeln, innehalten, fand ich schön.
Super.
Ja, also manchmal braucht es genau diese Impulse. Und du bist ja auch eine Expertin für das Thema Embodiment. Also wie der Begriff schon sagt, also es geht ja um den Körper. Und das hat Einzug gehalten jetzt auch glücklicherweise auf Führungsebenen, dass man sich dass man mehr Bereitschaft mitbringt, sich auch damit auseinanderzusetzen. Erzähl doch mal, was ist aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Begrifflichkeit Embodiment?
Ja, eigentlich ganz einfach und doch so vieles. Embodiment ist erstmal ja wörtlich übersetzt einfach nur Verkörperung oder das Leben verkörpern, wenn man so will. und hat ein bisschen, war als Bewegung in den 50ern, 60ern relativ aktuell, als eine Zeit, gerade auch in der Wissenschaft, alles sehr auf Kognition, auf Verstand ausgerichtet war, noch dieses Descartesche Weltbild, der sagte, ich denke, also bin ich, der so ein bisschen den Verstand und die Vernunft über alles hinweggesetzt hat, hat man lange versucht, so zu leben, bis man irgendwann festgestellt hat, ja, Verstand und Vernunft ist das eine, aber wenn das Gegenstück, der Körper, oder nein, es ist kein Gegenstück, das gehört einfach dazu, das vernachlässigt wird, dann entsteht halt auch Irritation und Schieflage. Und noch, dann kommt noch hinzu, dass in der Kognitionsforschung auch entdeckt wurde, dass unser Verstand und unser Unbewusstes zwei Bereiche sind, also die miteinander ganz intensiv arbeiten, obwohl wir das gar nicht merken. Also das heißt, noch während wir denken und planen, ist unser Körper eigentlich die ganze Zeit auf Hochtouren dabei, zu registrieren, wie es uns geht, wie die Umwelt ist, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und wir blenden das gerne aus. Und wenn wir das aber gut mit integrieren können, ist unser Körper ein sehr, sehr guter Ratgeber für alle Lebenslagen. Denn alles, was im Körper passiert, ist eigentlich adaptiv. Das heißt, eigentlich nur darauf ausgerichtet, es uns gut gehen zu lassen, also unser Wohlbefinden in den Vordergrund zu rücken, unser jetziges, aktuelles Wohlbefinden. Und unser Körper hat all das gespeichert, was wir bisher erlebt und gelernt und erfahren haben. Und das ist eine sehr wichtige Ressource, die wir, wenn wir uns nur auf den Verstand und das, was vermeintlich logisch ist, konzentrieren, komplett außer Acht lassen. Und das ist schade drum. Und das ist das, worum es beim Embodiment jetzt auch zunehmend geht, das zu integrieren, die Erfahrung, das Wissen des Körpers mit dem Verstand. Also da sagt zum Beispiel Maya Storch, eine, die da so ganz führend in dem Bereich ist, erst wenn das abgeglichen ist, also das Unbewusste, unser körperliches, nervliches System mit unserem Verstand, dann ist Zielerreichung möglich. Solange wir Ziele nur logisch planen, rationell planen, nach außen liegenden Aspekten orientieren, ist das noch keine Garantie, dass es gelingt. Wenn wir uns und unseren Körper, unser Nervensystem nicht mitnehmen auf dem Weg zur Zielerreichung, kommen wir da nicht hin. Dann können wir noch so viel an Fortbildung, an Coachings und so weiter nehmen. Wenn das alles den Körper komplett außen vor lässt, wird es einfach sehr, sehr mühsam und sehr lange dauern.
Du erwähnst Maya Storch, ein weiterer, der ja auch international da der Koryphäe ist, ist der Pierre Guaran, den, so wie ich ihn verstanden habe, auch im Rahmen einer Fortbildung, die ich bei ihm erleben durfte, war, dass er sagte, ich kann natürlich auch bestimmte Qualitäten einladen. Also du sagst, natürlich, unser Körper hat Ressourcen, auch Themen gespeichert, und er sagt ja, diese Brücke kann ich nutzen, also indem ich mich auf etwas Schwieriges vorbereite, schon noch mal vorher überlege, wie ist das eigentlich, wenn ich genau diese Qualität, wie zum Beispiel, ich fühle mich entspannt, ich fühle mich souverän, ich fühle mich der Situation gewachsen, was immer das ist, also diese Qualität, die kann ich einladen, um sie dann zu nutzen. Genau. Verstehe ich dich ja auch. Wie mache ich das denn aus deiner Erfahrung im Alltag?
Naja, da wir in unserem Leben, wenn wir schon ein paar Tage auf der Erde sind, ja alles mehr oder weniger erlebt haben, also Situationen, die uns schwerfallen, aber auch Erfolge, die sind ja alle eingespeichert. Das heißt, Pierre Grand hat es auch Shortcuts genannt, eine Möglichkeit ist es, die Pose, die Haltung einzunehmen. Also nehme zum Beispiel das Beispiel, ich möchte erfolgreich sein oder souverän. Dann erinnere ich mich an eine Situation, die ich souverän erlebt habe oder Menschen, die für mich Souveränes verkörpern, und dann versuche ich das einzunehmen, die Pose, die Haltung, die Stimme, die Mimik. Und je öfter ich das übe, umso mehr bahnen sich die entsprechenden neuronalen Verschaltungen, und dann kann mein Körper tatsächlich es auch umsetzen, indem ich es quasi von unten nach oben umsetze. Also ich nehme die Haltung ein, halte sie eine Weile, und irgendwann kommt in meinem Verstand an, okay, ich benehme mich gerade sehr souverän, sehr entspannt, da muss ja irgendwas dran sein. Und schon kommt auch das dazugehörige Gefühl. Das ist natürlich jetzt ein bisschen abgekürzt und sehr, sehr schnell, aber das ist das Prinzip dahinter, was man sehr gut üben kann, was man sich sehr effektiv zunutze machen kann. Die so tun als Ob-Technik, ein ganz alter psychologischer Klassiker.
So tun als Ob-Technik, nur es reicht eben auch nicht einmal, sondern genau. Das ist etwas, was ich, also Pierre hat damals gesagt, das kannst du überall machen, beim Einkaufen, das kriegt keiner mit, das sind Nuancen. wie du deinen Körper veränderst. Ne? Und da wirklich mal zu gucken, was ist diese Qualität, die mir jetzt ganz besonders hilft. Also wir kamen ja vom Burnout, also dieses Thema, wie bin ich denn eigentlich, wenn ich entspannt bin? Viele, glaube ich, können das gar nicht mehr abrufen, ne? Wenn ich entspannt bin. Ja. Ja, da durch den Körper mal zu scannen und diese Qualität bewusst reinzuholen. Ich glaube, darum geht's. Ne? Mhm. Okay, übst du das mit deinen Klienten richtig in der Praxis, wenn du mit denen?
Das mache ich tatsächlich. Ja, das ist gerade, also dieser Ansatz des Embodiments ist sehr, sehr weit verbreitet und gut erforscht beim Umgang mit Menschen in Krisen und Traumatisierten. Und auch, was ganz spannend ist, bei sogenannten Alexithymen. Das ist ein schräges Wort, aber es gibt sogenannte Gefühlsblinde, begegnen uns immer wieder, gibt es auch relativ viele davon, die sagen, ich weiß gerade gar nicht, was ich fühle. Irgendwas ist, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich habe dafür keinen Begriff. Und da kann man tatsächlich genauso üben. Also wir schauen wirklich, was möchte ich denn erreichen und wie würde es sich eventuell anfühlen? Und wenn ich es von mir nicht weiß, okay, jemand, der das verkörpert, was ich gerne erreichen möchte, und das ist dann zum Beispiel in diesem Leadership Embodiment, was Pierre Goron macht, zum Beispiel Unterstützergang. Also da ist jemand, den ich mir aussuche, der das verkörpert, was ich erreichen möchte und den beziehe ich mit ein und dann schaue ich mir einiges ab und nehme den quasi als meinen Unterstützer im Geiste, der hinter mir steht und mich quasi so anschiebt und motiviert. Ja, das also ich mache das eigentlich relativ oft. Und was auch sehr hilfreich ist, gerade mit sehr intelligenten, sehr kognitiv, sehr gut strukturierten Menschen, weil so sehr man meint, dass Intelligenz extrem wichtig und hilfreich und nützlich ist, bei manchen Dingen steht die einem auch ganz schön im Weg. Und wenn man dann nämlich nur noch alles rational erklären kann, dann wird es ganz schön schwer. Und wenn dann der Körper mit hinzugenommen wird, dann betreten ganz viele richtig Neuland.
Ja, okay. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also das ist tatsächlich ja auch trainierbar. Und das, was du sagst, so die Gang, die Unterstützergang mit dazu holen, ich kenne das aus anderen Schulen, die dann sagen, da holst du dir, oder du machst Modeling, du betreibst Modeling, du guckst mal ganz genau hin, wie derjenige das macht, um mal zu gucken, wie kannst du dieses auch in dein Verhalten integrieren. Wen hast du denn da als Unterstützergang in deinem?
Oh, das ist ganz lustig, weil ich habe meine Unterstützergang, die bis vor kurzem aus dreien bestand, nämlich jetzt um eine vierte Person erweitert. Also das ist zum einen Anna Holprin, das ist eine Tänzerin, die ist jetzt nicht besonders bekannt, die ist aber für mich so beeindruckend, weil die inzwischen schon 100 ist und wie keine andere diese wunderschöne Mischung aus Eleganz und Verspieltheit für mich verkörpert. Also die habe ich halt auch schon tanzen gesehen. Dann gehört zu meiner Unterstützergang mein Hund. Das ist eine kleine französische Bulldogge, Lilly. Die ist einfach ein quietschfideles Energiebündel und bringt einem ständig zum Lachen. Also die ist verkörperte Lebensfreude. Pippi Langstrumpf ist die dritte im Bunde, die immer so mit ihrem, ja, freundlichen, netten, sympathischen, aber auch sehr, sehr mutigen und so ein bisschen, ja manchmal schon anarchischen, was ich mich lange nicht getraut habe. Und seit letztem Wochenende ist auch noch eine gute Freundin in der Unterstützergang, denn es gab vor kurzem ein Telefonat, da habe ich von einer Person erzählt, die mir das Leben ein bisschen schwer gemacht hat und wo es alles ein bisschen haarig war und dann sagt sie, weißt du was, und das nächste Mal, wenn es wieder soweit ist, dann sagst du mir Bescheid und dann komme ich und dann verpasse ich dem eine Kopfnuss. Und das war in der Situation so herrlich, dass ich gedacht habe, ja genau, das einfach nur zu wissen, dass meine Freundin bereit wäre, die vielen Kilometer, die zwischen uns liegen, hinter sich zu bringen, um mich zu unterstützen, das hat so gut getan, dass die jetzt auch auf einem Bild auf meiner Pinnwand hängt und quasi, also vier Personen, die mich umgeben.
Ja. Und das findet im Kopf statt und stärkt uns im Körper.
Genau. Und Wasser, ne? Ja. Auch jetzt schon. Ich muss nur an dieses Telefonat denken und dann stelle ich mir vor, wie meine Freundin kommt, wie so ein Glücksritter, um mich zu verteidigen und schon wird alles leichter und schon ist alles nur noch halb so schlimm. Mhm.
Ja. Also es läuft ja viel über Visualisierung auch, ne? Viel über dieses Thema Emotionen abfragen und das in den Körper bringen. Ja, genau. Wenn ich jetzt nochmal so insgesamt gucke, wir haben über dieses Thema gesprochen, wenn Verhalten aus dem Rahmen fällt, was kann ich tun und wie kann ich meinen Körper nutzen, einsetzen dafür, um auch mich zu schützen, zu stärken. Gibt es noch was abschließend, Erika, was du sagst, das passt so gut, das willst du unbedingt da nochmal reinbringen oder vielleicht auch einen Literaturtipp, wenn sich jemand vertieft noch mit dem Thema befassen will, Gibt's da was?
Da kommen wir schon so an so einen Punkt. Ja, Literatur schön und gut. Ich kann und werde nicht müde, jeden einzuladen, es am eigenen Körper zu spüren, nicht nur kognitiv sich an. Es gibt gute Bücher wie Sand am Meer, gar keine Frage. Und ich will das auch niemandem absprechen, wer gerne liest. Aber noch viel lieber würde ich die Menschen einladen, geht ins Spüren, geht raus und tanzt oder bewegt euch oder fahrt Fahrrad oder versucht eine neue verrückte Sportart oder irgendwas, was ihr immer schon mal wolltet. Wirklich diese Verbundenheit, die Verbindung zum eigenen Körper herstellen. Denn den haben wir immer bei uns. Der ist so klug, so erfahren. Der ist quasi Experte, Mitexperte für unser Leben. Bezieht den mit ein und schaut, was es mit euch macht. Ich finde es bis heute immer noch spannend. Wenn Situationen auf mich zukommen, wo ich früher mal gedacht habe, oh nee, das möchte ich nicht, sage ich mittlerweile, okay, schön ist anders, ich hätte jetzt was anderes durchaus vorgezogen, aber mal schauen, was das mit mir macht. Mal sehen, was nachher dann bei mir los ist, was ich gelernt habe. Also idealerweise ausprobieren. Und da kann ich nur dringend empfehlen, diese ganze Conscious Dance Bewegung, die es jetzt im Moment gibt, also gibt es viele tänzerische Ansätze von die fünf Rhythmen über Soul Dance, Body and Mind, wie sie nicht alle heißen, die sind auch, also da, die schenken sich alle nichts, die sind alle sehr, sehr gut, bis hin zu Improvisationstheater, also das ist ne, gemeinsam mit anderen Spielen und auch sonst alle Formen von Spiel, Spaß, ja, einfach mal machen und gucken, was dabei rumkommt.
Schon wieder Lust, wenn du das erzählst. Ja, einfach mal machen. Ich finde, das ist ein wunderbarer Schlusssatz, Erika. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich habe kennenlernen dürfen in den Fortbildungen und ja, hat mich schon wieder sehr inspiriert, mit dir hier zu sprechen. Danke dir.
Vielen Dank.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, Karrieretipps to go findest du auf unserer Homepage www.malstedt-tcc.de oder auf meiner Speakerseite anjamalstedt.com oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Karrieretipps to go auf YouTube. Bist du beim nächsten Gespräch, Interview wieder dabei? Dann schalt wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.